Preis erfordert. Jesus Christus hat den höchsten Preis gezahlt, den man zahlen konnte. Und er ist uns vorausgegangen. Und das soll uns auch daran erinnern, dass in der Welt viele unserer Geschwister auch einen hohen Preis zahlen müssen, indem sie Jesus nachfolgen. Und davon soll auch heute die Rede sein. Ich möchte uns aber kurz mit einem biblischen Bezug mit hineinnehmen in die Welt der Verfolgung. Die Verfolgung begann nicht erst in diesen Jahrhunderten, sondern sie zieht sich über die ganze Menschheitsgeschichte hin. Man kann sogar, wenn man das Volk Israel mit hineinnimmt, sagen, dass mit Kain und Abel die Christenverfolgung losging. Und man kann aber auch sagen, dass mit Jesus, also nicht Christenverfolgung, aber die Verfolgung Gottes Volkes losging. Und man kann aber auch sagen, dass mit Jesus die Christenverfolgung losging, denn er musste ja schon als kleines Baby, als kleines Kind fliehen und war mit dem Tode bedroht. Und so zieht sich das so hin. Und wir kennen aber aus der Bibel eine Gestalt, die wurde ganz besonders zu einem Christenverfolger. Das ist ein gewisser Saulus. Und dieser Saulus kam aus den besten Familien. Er war auf dem Weg nach oben auf seiner Karriere und er meinte, dass er alles im Griff hatte, dass er alles unter Kontrolle hatte. Und er war darüber hinaus ein Theologieprofessor. Er kannte das Alte Testament sicherlich auswendig. Und das bringt mich immer ins Nachdenken, wenn ich auf Leute treffe, die sich in der Bibel gut auskennen, aber die eigentlich Gott nicht kennen. Und das ist auch für uns etwas zum Nachdenken. Wie kann es sein, dass man sein Leben lang das Wort Gottes studiert und kennt Gott eigentlich nicht? Und weil er Gott nicht kannte, so machte er sich damals auf, um die, wie er meinte, christliche Sekte, die Bedrohung für das Judentum zu verfolgen und sie umzubringen. Und so auf dem Weg nach Damaskus, da begegnet ihm Jesus Christus und er spricht zu Saulus diese wunderbaren Worte: Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Alles fängt an mit einer Begegnung mit Jesus, auch unser christliches Leben. Überhaupt alles im Leben kann erst auf den richtigen Weg gebracht werden, wenn wir Jesus begegnen, wenn wir wissen, wer Jesus ist, wenn wir ihn kennen. Und Jesus hätte auch zu Saulus sagen können: Warum verfolgst du meine Gemeinde? Aber er sagt: Warum verfolgst du mich? Und das heißt doch nichts anderes, dass sich Jesus völlig eins macht mit der Gemeinde. Wer hier ein Gemeindemitglied verfolgen würde, in dieser Gemeinde oder irgendwo in der Welt, der legt sich mit Gott persönlich an. Der kämpft gegen Gott. Und so ist die Christenverfolgung im Grunde ein Kampf gegen Gott. Und wer Christen irgendwo in der Welt verfolgt, der kämpft gegen Gott. Und ich finde das wunderbar, dass Jesus sich wirklich hier so eins macht. Und diese Begegnung mit Jesus, die macht aus Saulus einen neuen Menschen. Saulus musste erstmal lernen, was es bedeutet, ein Nachfolger Christi zu sein. Er wird blind, er wird plötzlich abhängig von Gott und von der Gemeinde. Und das sind die großen Kennzeichen auch eines Christen, dass man sich plötzlich in eine neue Abhängigkeit begibt und dass man aber unabhängig wird damit von der Welt und dass man sich in die Abhängigkeit auch der Gemeinde begibt. Er wird geführt und geleitet und später findet er sich wieder an einem Korb in Damaskus nachts und muss fliehen. In Apostelgeschichte 9, Vers 23 steht das und er merkt plötzlich, dass er nun selber in diese Rolle kommt, die vorher anderen gegolten hat oder ist und dass er in dieser Rolle plötzlich ein ganz neues Leben beginnt. Und aus einem Verfolger wird nun ein Verfolgter. Und größer könnte der Unterschied, der Kontrast eigentlich gar nicht sein, dass er plötzlich merkt, vorher hat er gedacht, er hat sein Leben im Griff, alles unter Kontrolle, er kann sein Leben so einrichten und regeln. Und dann wird er Nachfolger Christi und plötzlich merkt er, ja, ich bin doch von Gott abhängig. Er führt mein Leben. Er führt mich jetzt auf einen besonderen Weg. Und das ist eine besondere Erfahrung, die auch wir heute immer wieder machen müssen, nämlich die, dass alles mit leeren Händen anfängt. Wenn ich zu unseren Geschwistern in der Verfolgung komme und mit ihnen rede und frage, was hilft euch denn? Oder was ist für euch so besonders wichtig? Dann sagen sie oft, dass es zwei Bücher in der Bibel sind, die sie besonders ansprechen. Das ist das Buch Hiob und das ist die Bergpredigt. Und gerade die Bergpredigt, da hat man so seine Schwierigkeiten. Jedenfalls ich hatte die. Und ich frage mich, wie man damit eigentlich umgehen kann. Denn das heißt in Matthäus 5, Vers 10, selig sind die, die da um meines Willen, Namens Willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Wie kann man selig sein? Wie kann man sich darüber freuen, wenn man verfolgt wird, wenn man um seine Kinder bangen muss, wenn man nicht weiß, ob sie entführt werden, wenn man nicht weiß, ob man den nächsten Tag erlebt, wenn man in der Gefängniszelle sitzt? Warum soll man da selig sein? Und das sind große Fragen, die einen bewegen, aber für unsere Geschwister in der Verfolgung sind diese Verse enorm wichtig. Und für mich war ein Schlüssel, um damit klarzukommen, nämlich der Vers in Matthäus 5, Vers 3, da heißt es, selig seid ihr, die ihr geistlich arm seid, denn eurer ist das Himmelreich. Wer ist geistlich arm? Wer ist damit gemeint? Sind es die Behinderten, die nicht so schlau sind? Oder wer sind die geistlich Armen? In einer neueren Übersetzung heißt es, glücklich seid ihr, wenn ihr erkennt, dass ihr Jesus braucht. Glücklich seid ihr, wenn ihr erkennt, dass ihr Jesus braucht. Und das hat mir sozusagen einen Schlüssel auch gegeben, wie ich die Bergpredigt zu lesen habe. Es geht darum, dass ich erkenne, wie arm ich bin, wie bedürftig ich bin und wie sehr ich doch eigentlich Jesus brauche. Und ein zweiter Aspekt ist natürlich auch hier in der Bergpredigt, dass er hinweist auf die Ewigkeit. Und Paulus sagt es in seinen Briefen immer wieder, die Verfolgung hier in dieser Welt ist nur zeitlich und begrenzt und es steht in keinem Verhältnis zu dem, was uns einmal in der Ewigkeit erwartet. In der Ewigkeit erwartet uns ja wirklich ewiges Leben und das ist eine Dimension, die man sich kaum vorstellen kann, in Friede, in Freude, in Gemeinschaft mit Gott, mit all den Dingen, die man sich kaum zu träumen wagt. Und dagegen steht die Verfolgung, die hier auf der Erde ist, nur in einem kleinen, geringen Verhältnis. Und das ist überhaupt kein Gegengewicht. Jedenfalls, geistlich arm zu sein, ist aber heute, oder das zu erkennen, gar nicht so einfach. Unsere Geschwister in der Verfolgung, die wissen, dass sie von Gott abhängig sind. Sie werden in das Gebet hineingetrieben, weil sie jeden Tag um ihre Kinder, um sich oder um ihr Leben beten müssen. Es geht gar nicht anders. Aber wir hier bei uns im Westen, wir können sagen, wozu brauche ich überhaupt Jesus? Ich habe meinen Arzt, ich bin versorgt, ich habe mein Sozialsystem. Es ist ja alles da. Wozu brauche ich Jesus? Und das macht es heute auch hier bei uns so schwer zu erkennen, worum es eigentlich geht und was eigentlich wichtig ist. Und daran erinnern uns unsere Geschwister in der Verfolgung, dass es etwas Größeres gibt. Wenn wir ihre Geschichten hören, dann zeigen sie uns, wie wertvoll der Glaube ist und welchen Preis man dafür manchmal auch bezahlen muss. Aber dass etwas Größeres dahinter steht, eine größere Dimension. Und das ist das Wertvolle, was wir davon hören, wenn wir uns mit unseren Geschwistern auseinandersetzen, wenn wir hören, wie schlecht es ihnen in manchen Ländern geht. Aber sie haben uns viel voraus. Und wenn ich mit ihnen spreche, dann sagen sie uns immer, Leute, macht uns um uns keine Sorgen, ihr Leute im Westen. Wir werden hart verfolgt, aber ihr werdet verführt. Ich weiß und sie bitten uns auch immer, dass wir für sie beten sollen. Und das ist auch die Aufforderung, warum ich hier stehe, uns alle daran zu erinnern, für unsere Geschwister zu beten. Aber sie sagen auch, wir beten auch für euch, denn ihr steht in der Verführung. Ihr habt viel mehr damit zu kämpfen, Jesus nachzufolgen, wo keine Bedrohung ist, wo ihr in Freiheit lebt, wo ihr in Wohlstand lebt, wo ihr Jesus einfach links liegen lassen könnt. Und deshalb ist es auch für uns immer wichtig, dass wir Jesus in die Mitte nehmen. Und Jesus sagt in einem Vers, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an und wer meine Stimme hört, der möge mich hineinlassen. Das ist an Gläubige gesagt, zu Gläubigen gesagt, nicht unbedingt zu Leuten, die noch nichts von Jesus wissen. Das Erstaunliche ist hier an diesen Versen, dass Jesus eingeladen werden will. Er kommt nicht automatisch von alleine. Jesus möchte in unser Herz eingeladen werden. Wenn wir ihn nicht einladen, dann steht er draußen an der Tür und bleibt auch da. Aber wir müssen Jesus in unser Herz einladen, dass er in uns kommt, dass er Raum gewinnt. Und dass er unser Leben führt und bestimmt. Das ist der Sinn unseres Lebens. Darum geht es im Grunde. Und das lehren uns unsere Geschwister in der Verfolgung. Und was uns weiter reich macht, auch als Mitarbeiter von Open Doors, das ist, dass wir viele Geschichten hören von unseren Geschwistern in der Verfolgung, die uns auch beschenken und ermutigen. Ich habe so eine Geschichte hier mal mitgebracht, die ist aus einem unserer Bücher. Und sie stammt aber nicht aus der Welt des Islam, sondern aus Russland noch. Und sie heißt das Wunder des Jesusliedes. Ich möchte ihn uns einmal vorlesen. Dimitri war in Russland in einer christlichen Familie aufgewachsen, doch im Laufe der Jahrzehnte hatten die Kommunisten die meisten Gotteshäuser geschlossen und christliche Versammlungen verboten. Damit das Wort Gottes weiterhin gehört werden konnte, begann Dimitri, Privatandachten in seinem Haus abzuhalten. Als die kleine Schar der Gläubigen auf 25 Personen angewachsen war, drohten ihm die Behörden mit Konsequenzen. Dimitri ließ sich nicht davon abbringen, mit den anderen in der Bibel zu lesen, zu singen und zu beten. Als die Gruppe auf 50 Personen angewachsen war, machten die Behörden ihre Drohung wahr. Dimitri verlor seinen Arbeitsplatz in der Fabrik, seine Frau ihre Stelle als Lehrerin und ihre Söhne wurden von der Schule gewiesen. Als auch das nichts half und Dimitris Bibelkreis immer weiter anwuchs, sperrten die Kommunisten Dimitri 1000 Kilometer von seiner Familie entfernt ins Gefängnis. Seine Zelle war winzig klein und er wurde gefoltert. Doch das Schlimmste war für ihn die Trennung von anderen Christen. Dennoch konnten ihn seine Peiniger nicht brechen. Dimitri stellte sich jeden Morgen bei Sonnenaufgang neben sein Bett, das Gesicht Richtung Osten, hob seine Arme zur Ehre Gottes und sang ein Jesuslied. Die anderen Gefangenen johlten, lachten und fluchten jedes Mal. Sie schlugen mit ihren Metallbechern gegen die Gitterstäbe und bewarfen ihn mit Essensresten, manchmal sogar mit Exkrementen. Die zweite geistliche Übung Dimitris, wenn er irgendwo im Gefängnis ein noch so kleines Stück Papier fand, schrieb er darauf jeweils einen Bibelvers, eine biblische Geschichte oder ein Lied auf. Diesen Zettel klebte er an einen nassen Betonpfeiler als Lobopfer für Gott. Es gab jedes Mal Prügel, doch Dimitri ließ sich nicht von seinem Schreiben abbringen. 17 Jahre lang hielt er durch. Als dann jedoch die Wärter erzählten, man habe seine Frau und Kinder ermordet, brach er zusammen und erklärte, dass er jetzt alles unterschreiben würde, was sie wollten, seinen Glauben widerrufen und zugeben, dass er ein kapitalistischer Spion sei. Doch in der folgenden Nacht zeigte Gott ihm durch eine Vision, dass seine Frau und Kinder noch leben. Am nächsten Morgen erklärte Dimitri den erstaunten Wärtern, ich unterschreibe gar nichts. Ihr habt mich angelogen und ich weiß, dass meine Frau und Kinder leben. Kurze Zeit später, als er wieder ein Stück Papier zum Lobe Gottes vollgeschrieben hatte, er hatte diesmal überwältigt vor Glück eine ganze Seite gefunden, wollte man ihn nun endgültig hinrichten. Die Wärter schleiften Dimitri aus seiner Zelle hinaus und den Mittelgang des Gebäudes entlang. Aber da geschah das Unglaubliche. Bevor sie die Tür zum Hof erreichten, wo sie Dimitri erschießen wollten, standen 1500 Kriminelle, hartgesottene Kriminelle, neben ihren Pritschen stramm und erhoben die Arme, ihre Gesichter nach Osten gerichtet und begannen zu singen. Der Gesang war durchdringend und klang wie der größte Chor der Menschheitsgeschichte. 1500 Kriminelle sangen das Jesuslied, das Dimitri in all die Jahre jeden Morgen vorgesungen hatte. Dimitris Wärter ließen ihn augenblicklich los und wichen zur Seite, die Gesichter voller Angst. Einer fragte mit zitternder Stimme, wer bist du? Dimitri richtete sich so hoch und stolz auf, wie er konnte und erwiderte, ich bin ein Kind des lebendigen Gottes, der Jesus heißt. Kurze Zeit später wurde Dimitri freigelassen und konnte zu seiner Familie zurückkehren. Hier mache ich erstmal einen Punkt und fange jetzt mit dem Vortrag.
Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel.
Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters.
Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Weil wir an Jesus glauben, sind wir in Gefahr.
Weil wir ihn bekennen, erleben wir Schwierigkeiten und Widerstände.
Weil wir ihm nachfolgen, verfolgt man uns. Wir sind verfolgte Christen. Wir sind einsam, verunsichert und ängstlich. Dennoch sind wir nicht allein.
Wir werden bespitzelt, bedroht, verfolgt und eingesperrt. Dennoch verlieren viele von uns nicht den Mut, Jesus weiterzufolgen.
Wir stürzen, fallen, kriechen und werden niedergedrückt. Dennoch wissen wir uns getragen.
Wir sind verletzt, gebrochen, krank und liegen im Sterben. Dennoch bleiben wir am Leben.
Wir werden geschlagen, gefoltert und ermordet. Und dennoch werden wir mehr.
Täglich sind wir herausgefordert, Jesus treu zu bleiben.
Getragen von Gebeten.
Ermutigt durch Hilfe.
Gefestigt durch Gottes Wort.
Mal um Mal gerettet durch Gottes wunderbares Handeln.
Und gestärkt durch seinen Heiligen Geist verkünden wir das Evangelium. In Widrigkeiten, Schmerzen, Leid und Tod.
Gottes Reich wächst.
Seine Gemeinde wächst. Unser Glaube wächst. An Widerständen.
Ja, Augustinus, der alte Kirchenvater, der im 4., 5. Jahrhundert vor Christus, nach Christus natürlich in Nordafrika gelebt hat, der hat gesagt, dass eben vom Anfang an der Zeit bis zum Ende der Zeit es der Gemeinde verordnet ist, zwischen zwei Extremen hindurchzugehen, nämlich zwischen den Verfolgungen der Welt und den Tröstungen oder der Kraft Gottes. Das ist der Weg der Gemeinde, und insofern ist Christenverfolgung kein Unfall in der Geschichte, sondern es ist der Normalfall. Christenverfolgung ist eigentlich der Normalfall, weil Christen in einen geistlichen Kampf hineingestellt sind. Man erkennt es sofort daran, wenn man zum Beispiel als Christ in irgendeine Bedrohungslage gerät, ob in Nordkorea oder in irgendeinem islamischen Land. Wenn man sagt, man ist nicht mehr Christ, dann hat man seine Ruhe, man ist frei und kann nach Hause gehen. Aber solange man daran festhält, an seinem Bekenntnis und sagt, ich gehöre zu Jesus, so lange dauert manchmal das Leiden und die Bedrohung und die Qual fort, ja, bis Gott da einen Ausweg gefunden hat. Also es ist kein Unfall. Was sind die Ziele von Open Doors? Was wollen wir? Wir wollen hier die Gemeinde, die Mavuno Church zum Beispiel, verbinden mit unseren Geschwistern in der Verfolgung. Das ist der Auftrag auch, warum ich hier stehe, diese Verbindung herzustellen. Und zwar deshalb, weil wir eine geistliche Familie sind, weil wir zusammengehören, weil wir auch mit unseren Geschwistern, ob in Nordkorea oder in einem Land im Iran oder Irak, weil wir zusammengehören. Und unsere Geschwister, ich sagte es schon, die flehen uns immer an und sagen, bitte betet für uns. Aber damit wir für sie beten können, brauchen wir Informationen. Wir müssen wissen, wofür sollen wir genau beten. Und deshalb haben wir dieses Monatsheft hier herausgegeben. Da steht drin, wofür man ganz konkret beten kann und wie es unseren Geschwistern in den jeweiligen Ländern geht. Heute ist noch eine besondere Beilage dabei, nämlich den Weltverfolgungsindex, den zeige ich dann aber auch gleich nochmal. Also es geht darum, hier diese Verbindung deutlich werden zu lassen und aus dieser Verbindung heraus eben einen Anteil zu nehmen am Geschehen, was Gott in der Welt auch tut. Wir verbinden uns damit auch mit Gottes Werk in der Welt. Kurz etwas zur Geschichte von Open Doors. Unser Gründer ist Bruder Andrew, hier ein Holländer, der 1955 in der Zeit des Kalten Krieges von Berlin aus anfing, Bibeln zu schmuggeln, damals in den Kommunismus hinein. Denn der Kommunismus wollte das Christentum ausrotten. Er wollte sagen, wollte erreichen, dass es keine Kirchen mehr gibt und dass der Glaube zerstört wird. Und Bruder Andrew hat gesagt, das kann nicht wahr sein, das geht nicht. Und er hat dann sich einen Käfer besorgt und Gott hat vorher zu ihm gesprochen. Er hat ihm gesagt, wache auf und stärke das, was im Sterben ist. Und diesen Weckruf, den gebe ich auch gerne auch heute noch weiter, dass wir wach werden und dass wir uns beteiligen und die stärken, die unsere Hilfe brauchen. Und Bruder Endro hat das ganz praktisch gemacht. Er hat sich diesen Käfer besorgt. Er hat ihn bis oben hin vollgeladen mit Bibeln, ist zur Grenze gefahren, hat an der Grenze, es war ja verboten, so große Mengen Bibeln einzuführen in den damaligen Ostblock. Er hat dann das Schmugglergebet gesprochen, was da heißt: Herr, du machst sehende Augen, du machst blinde Augen sehend, nun machst sehende Augen blind. Und an der Grenze hat man dann diese Bibeln und das christliche Material nicht gesehen, und er konnte so mit diesen Gebeten oft die Grenze oder fast immer die Grenze überqueren. Manchmal auch mit Spitzen, und ich habe das jetzt im letzten Jahr auch erlebt in Zentralasien. Da musste ich auch so beten und ich kam ganz schön in Spitzen, weil der Grenzbeamte mich sehr, sehr gründlich ausgefragt hatte, und ich habe immer zu Gott gebetet, dass das nochmal gut ausgeht, und es ist gut ausgegangen. Ja, aber das Gebet brauchen wir immer wieder. Das Ganze ist niedergeschrieben in dem christlichen Bestseller Der Schmuggler Gottes, ist auch heute erhältlich und immer noch lesenswert. Ja, wir haben es vorhin gehört, die Christenverfolgung hat zugenommen, auch auf andere Länder und andere Kontinente. Wir erleben heute die größte Christenverfolgung aller Zeiten. Wir geben die Zahl im Augenblick mit 200 Millionen an, wobei man sich darüber streiten kann, wann Verfolgung genau anfängt. Das heißt nicht, dass es 200 Millionen Tote gibt, sondern dass 200 Millionen Christen wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Das heißt, dass sie manchmal keine Arbeit finden, dass sie diskriminiert werden, zurückgestellt werden und dass sie als Menschen zweiter Klasse behandelt werden und so weiter. Also das verstehen wir vor allen Dingen darunter. Und unser Dienst hat sich dann ausgedehnt und ausgeweitet auf andere Länder und andere Kontinente, zum Beispiel hier Nigeria, auch im Nordosten von Nigeria, hat ja bisher die Boko Haram stark gewütet. Inzwischen sind es die Fulani-Rebellen, das ist so ein Stamm dort, der das Gleiche weitermacht, was die Boko Haram bisher auch getan hat. Die Boko Haram ist im Augenblick ein bisschen zurückgedrängt, aber sie hat großes Leid dort angerichtet. Und damals, es war vor 2 Jahren, hat sie 270 Mädchen aus einer Schule, die Chibok Girls, entführt und zwangsverheiratet oder unter Sklavenhalterschaft gestellt. Und von diesen Mädchen sind bisher nur 20 wieder befreit worden und 220 sind immer noch in den Händen der Boko Haram. Ich durfte 2015 war das, bei den Eltern der entführten Mädchen sein, und wir konnten uns umarmen, wir haben zusammen geweint, und es war wirklich Ermutigungs- und Tröstungsarbeit dort, und das hat aber auch die Eltern stark ermutigt, weil sie gedacht haben, keiner auf der Welt weiß davon. Und wir haben ihnen gesagt, wir geben das weiter hier in die Gemeinden hinein, dass in Deutschland viele für die entführten Mädchen beten und für die Freilassung beten. Und das ist Teil unseres Dienstes. Und das hat die Eltern stark ermutigt, muss man sagen. Das war auch für uns eine große Ermutigung, das so zu sehen. Ja, wir haben darüber hinaus noch zahlreiche andere Projekte. Wir versuchen, Gefangene frei zu bekommen. Wir versuchen, wir gehen zu den Gemeinden und fragen, was braucht ihr? Womit können wir euch helfen? Und so ist unser Dienst bestimmt von der Not der Gemeinde, was sie gerade braucht. Und dann bringen wir der Gemeinde das, wo ihm die Not ist. Das kann Traumaseelsorge sein, das können Bibeln sein, das kann aber auch eine Wohnung sein, was auch immer. Das ist sehr vielfältig und hängt eben davon ab. Jedes Jahr im Januar geben wir den Weltverfolgungsindex heraus, und der zeigt uns, wo in der Welt die Verfolgung am stärksten ist. Man sieht, das ist hier der sogenannte 1040-Gürtel. Hier findet die größte Verfolgung statt. Ein Journalist hat mal gesagt, das ist ja wie eine Offenbarung, diese Karte. Und tatsächlich zeigt sie uns eine ganze Menge, nämlich dass sich hier die Verfolgung auch verlagert hat. Damals fing Bruder Endro an, hier von Berlin aus, und er stand als Einzelner und dachte, was kann ich auch schon machen gegen das Sowjetimperium, gegen den ganzen Kommunismus. Aber er fing an, im Vertrauen auf Gottes Wort, eben mit dem Bibelschmuggel. Nun, wir wissen, dass 1989 dann der Kommunismus als Ideologie zusammengebrochen ist und dass Gott hier große Wunder getan hat. Und dann fing Bruder Endro schon an, in den 60er, 70er Jahren für offene Türen in China zu beten, hierhin. Damals mussten alle Missionare das Land verlassen und es hieß, es ist unmöglich, hier mit Bibeln ins Land zu kommen. Und alle sagten, was du da machst, hat überhaupt keine Aussicht auf Erfolg. Aber wenn mein Bruder Andrew gesagt hat, es ist unmöglich, dann kriegt er große Ohren. Dann sagt er, wenn was unmöglich ist, dann heißt es, da müssen wir beten. Da müssen wir rein. Das ist dann Gottes Stunde, um etwas zu verändern. Und so fing er an, für China zu beten und fing mit dem Bibelschmuggel an. Das war am Anfang sehr schwierig, hat sich dann aber ausgeweitet. Und am Ende haben wir die größte Bibelschmuggelaktion aller Zeiten in China durchgeführt, indem wir in einer Nacht 1 Million Bibeln an Land gebracht haben mit der Aktion Perle. Das hat 3 Jahre Vorbereitungszeit gebraucht. Aber am Ende konnten dann wirklich 1 Million Bibeln an Land gebracht werden. Das ist auch in einem unserer Bücher niedergeschrieben. Sehr spannende Geschichte. Und heute, das ist das Besondere, heute haben wir die größten Wachstumszahlen in China. In China kommen jeden Tag 10, 15, 20.000 Menschen zum Glauben an Jesus. Es gibt kaum ein Land in der Welt, wo stärkere Wachstumszahlen sind. Das bedeutet, dass Gott hier etwas Großes tut in China. Wir haben bald die 100 Millionen erreicht, 100 Millionen Christen in China. Das ist mehr als in ganz Westeuropa. Und wenn es bei 130, 140 Millionen ist, dann hat China die 10%-Marke erreicht und das kann eine ganze Gesellschaft richtig verändern. In Indien haben wir ähnliche Zahlen, also nicht ganz so viel, aber 8.000 kommen jeden Tag zum Glauben. Und in Indien wird jetzt auch wieder ein härterer Kurs gegen Christen gefahren, weil diese nationalhinduistische Partei sagt, jeder Inder muss ein Hindu sein. Und das bedeutet größeren Druck auf die dort lebenden Christen. Trotzdem wächst die Kirche da. In den 80er Jahren fing Bruder Andrew an, für die islamische Welt zu beten. Er hat damals gesagt, der Islam ist nicht unbezwingbar. Auch der Islam kann vom Christentum durchdrungen werden. Und er rief damals auf, für die islamische Welt zu beten. Und wir erleben heute große Wunder im Islam. Hier in vielen Ländern kommen Menschen zum Glauben. Wir haben die größte Erweckung in Iran, die man sich vorstellen kann. Im Iran ist wirklich Erweckung. Da kommen Menschen zum Glauben. In Untergrundkirchen sind sie in großer, großer Zahl. Es gibt ein Buch inzwischen auch in Englisch darüber, das heißt Too Many to Jail. Also es sind zu viele, um sie alle einzusperren, obwohl das Regime das heute auch immer noch weiter versucht. Das alles fing an, als man damals vom Regime Pastoren umgebracht hat im Iran. Und auf dem Blut dieser umgebrachten Pastoren hat sich jetzt diese Erweckung auch entwickelt. Also wenn man hier schaut auf diese Karte, dann sieht man, dass sich hier so eine Kreisbewegung vollzogen hat. Und das Ganze landet dann auch jetzt hier auch im Nahen Osten, auch um Israel herum. Und wir können schauen, dass Gott hier wirklich Prophezeiungen wahr werden lässt, die es schon lange gibt. Und wir staunen, was Gott hier wirklich so tut, gerade in diesen Ländern. Auch hier unten, es gibt jetzt auch in Kenia Verfolgung, gerade im Nordosten durch Somalia, Tansania. Es gibt auch hier im ganzen Norden viele instabile Staaten, die drohen zusammenzubrechen oder sind schon zusammengebrochen wie Libyen. Aber es gibt auch viele neue Gemeinden hier. In Mauretanien gibt es jetzt christliche Gemeinden, wo es vorher noch nie einen Christen gegeben hat. Das gibt es jetzt 800 Christen alleine in Mauretanien. Auch in Algerien wächst die Zahl der Christen. Und überall in der islamischen Welt haben wir Aufbrüche. Und das heißt, dass überall da, wo Verfolgung ist, da ist Jesus Christus. Weil Jesus Christus der eigentliche Grund für die Verfolgung ist. Und viele Pastoren sagen uns aus dem Nahen Osten, wir haben uns, um uns brauche ich euch keine Sorgen machen. Gott wirkt hier ganz stark in der Welt des Islam. Und es kommen so viele Muslime zum Glauben, es geht in viele Millionen. Keiner kann das so genau sagen, weil man die Zahlen eben nicht so genau weiß. Aber es sind viele, viele Untergrundchristen dort. Und die Welt des Islam ist im Umbruch. Und das ist auch die zuversichtliche Nachricht, denn Gott ruft im Augenblick seine Menschen zu sich, auch in den Ländern, die so feindlich dem christlichen Glauben eingestellt sind. Und das ist Grund zur Freude und das macht mich immer wieder zuversichtlich, dass Gott hier am Ruder ist und dass er große Dinge tut. Ich komme jetzt zum Irak. Der Irak ist das Land, was in der Bibel am zweithäufigsten genannt wird. Hier haben die Geschichten gespielt von Abraham und von den kleinen Propheten. Zweistromland ist hier und Babylon war, also nein, ist hier drüben. Aber jedenfalls, nee, hier unten war das. Jedenfalls haben wir auch hier die kleinen Propheten oben im kurdischen Gebiet. Das alte Ninive war, ist das heutige Mosul. Und hier das Besondere, warum es jetzt hier diese großen Auseinandersetzungen gibt im Irak, liegt daran, weil es einen innerislamischen Konflikt hier gibt, nämlich zwischen dem Iran und Saudi-Arabien. Im Irak sind hier im Süden 55% Schiiten, also die zum Iran gehören, und 35% Sunniten, die mehr zu Saudi-Arabien gehören. Und eben noch die Kurden, die einen eigenen Staat errichten wollen. Man sieht hier Sprengstoff für ein zerfallendes Land. Und dazwischen haben bis vor den Golfkriegen etwa 1,5 Millionen Christen dort gelebt. Heute schätzt man, dass es nur noch 200.000 bis 500.000 sind. Die meisten sind hier in den Norden geflohen oder in die umliegenden Länder. Und hinzu kam noch der IS, der hier zahlreiche sunnitische Gebiete erobert hat. Inzwischen hat sich sein Gebiet stark verkleinert und der Kampf um Mosul ist immer noch im Gange. Aber selbst wenn der IS jetzt geschlagen werden sollte, werden sich die ganzen Kämpfe auf andere Länder verlagern. Insofern ist da noch keine Ruhe. Das Zweite ist außerdem, dass viele Christen jetzt im Augenblick möchten gerne in ihre Heimat auch zurückkehren, aber das ist unsicher, weil ihre Häuser besetzt sind von anderen Leuten und weil sie keine Sicherheit haben. Und deshalb ist es ganz wichtig, auch für unsere Geschwister dort zu beten, dass sie Sicherheit haben, dass sie eine Schutzmacht haben. Aber damit, da bin ich skeptisch, ob das so schnell gelingt, weil sich das ganze Staatsgebiet ja am Zerfallen ist. Und deshalb muss man da sehr skeptisch sein.
Der Alltag der noch im Irak lebenden rund 385.000 Christen ist wie der aller Iraker bestimmt vom täglichen Kampf ums Überleben. Der Ursprung der christlichen Gemeinschaft im Irak kann bis auf die ersten Apostel zurückverfolgt werden. Irakische Christen werden bereits seit Hunderten von Jahren von Muslimen verfolgt. Seit Ende des Zweiten Golfkrieges im Jahr 2003 flohen rund 235.000 irakische Christen vor der andauernden Gewalt, Gesetzlosigkeit und der zunehmenden Verfolgung durch radikale Islamisten. Christen leiden täglich unter Demütigungen, sie erhalten einschüchternde Drohbriefe, werden entführt, gefoltert, vertrieben. Christinnen werden vergewaltigt oder mit Muslimen zwangsverheiratet. Diese Christen wurden gebeten, ihre Hand zu heben, wenn sie gezwungen worden waren, ihre Heimat aufgrund ihres Glaubens zu verlassen.
Ich komme aus Bagdad und ich wurde gezwungen zu gehen. Meine beiden Söhne sind Ingenieure. Wir mussten aus religiösen Gründen das Land verlassen. Sie sagten, da ihr Christen seid, müsst ihr hier weg. Wir konnten nicht einmal zur Kirche gehen.
Im Herbst 2008 erreichte die Verfolgung von Christen im Irak einen neuen Höhepunkt der Gewalt. In der Stadt Mosul wurden Christen, Männer, Frauen und Kinder auf offener Straße erschossen. Mit Drohbriefen und über einen durch die Straßen fahrenden Lautsprecherwagen wurden die Christen in Mosul aufgefordert, die Stadt umgehend zu verlassen. Ansonsten würden sie getötet. Mehr als 10.000 Menschen ließen daraufhin alles zurück und flohen panikartig vor der Gewalt und den Drohungen aus der Stadt.
Ich bin Lydia. Mit meiner Mutter kam ich aus Mosul. Wir kamen am Neujahrstag hierher. Denn zu Hause fanden wir einen Drohbrief an unserer Tür. Weil ich Christin bin, bedrohten sie uns. Sie vertrieben alle Christen aus Mosul. Diejenigen, die uns aus unserem Haus vertrieben, leben jetzt dort.
In den letzten Jahren konnten etwa 70.000 irakische Christen in die relativ sicheren Kurdengebiete im Nordirak flüchten. Doch viele Christen haben den Irak auch verlassen, in der Hoffnung, einen sicheren Ort in Jordanien, Syrien oder Ägypten zu finden. Hunderttausende Christen wurden bereits vertrieben. Die meisten von ihnen warten seit Jahren in islamischen Ländern, wo sie keine Arbeit finden und als Christen oft nicht willkommen sind. Menschen wie Daila. Sie ist Apothekerin und Mutter von drei Kindern.
2006 floh sie mit ihrer Familie aus dem Irak. Da sie keine Arbeit findet, arbeitet sie ehrenamtlich als Übersetzerin für ein irakisches Projekt in Jordanien.
Als sie den Bruder meines Ehemanns entführten, hielten die Terroristen ihn 7 Tage lang gefangen. In diesen 7 Tagen hatten wir große Angst, besonders meine Tochter. Wir konnten in diesen 7 Tagen weder essen noch schlafen. Mein Mann wurde ebenfalls entführt. Es war eine schwere Zeit, eine sehr schwere Zeit für uns. Dann forderten sie von meinem Mann $10,000, nur damit er am Leben bleibt. Wir wussten, dass uns das Gleiche wieder passieren kann. Sie könnten meinen Ehemann oder meine Töchter entführen. Ich habe 3 Töchter. Das ist meine älteste Tochter. Sie ist 12 Jahre alt, aber sie ist groß. Sie sieht aus wie eine Frau und ich hatte große Angst um sie. Besonders, als sie unseren Laden niederbrannten. Mein Ehemann eröffnete einen anderen Laden, da wir Geld brauchten, um zu leben. Doch dann kamen die Terroristen und hielten ihm ein Messer an die Kehle. Sie sagten ihm, er solle den Laden schließen. Sie hefteten einen Zettel an unser Haus. Wir sollten es verlassen, weil wir Christen sind. Als sie diesen Zettel an unser Haus hefteten, verließen wir das Haus. Auf der Flucht erzählte uns der Fahrer, dass auf dieser Strecke viele Gruppen aktiv seien, die Menschen entführen und umbringen würden. Wir waren sehr verängstigt. Wir weinten die ganze Strecke und wenn der Fahrer uns sagte, dass wir uns in einem Gebiet in Gefahr befanden, beteten wir. Sie möchten wissen, was du gebetet hast.
Gott, hilf uns.
Ja, die Christen haben 4 Wahlmöglichkeiten. Entweder sie werden Muslime oder sie zahlen dieses Schutzgeld oder Kopfgeld oder sie riskieren es, mit der ganzen Familie getötet zu werden oder man flieht. Diese Regeln gibt es schon seit Anbeginn des Islam und die haben sich bis heute nicht geändert. Dann gab es 2008, 2009 diesen Überfall auf einen Gottesdienst in Bagdad. Man hat dort die Priester während des Gottesdienstes erschossen, aber auch 59 Kirchgänger, darunter Frauen, Kinder, Babys. Und dieses Bild hängt heute noch an der Kirchenwand, um daran zu erinnern. Aber viele sind darum so stark verunsichert gewesen, dass sie dann fluchtartig auch Bagdad verlassen haben. Inzwischen hat man dann die Kirchen unter Polizeischutz gestellt, aber viele Christen sagen uns, es ist lebensgefährlich, schon alleine zum Gottesdienst zu gehen. Man kann leicht entführt oder erschossen werden. Aber dennoch erleben wir heute Erstaunliches, denn seither sind die Kirchen gerade voll, denn die Christen dort sagen, wir lassen uns nicht einschüchtern, wir zeigen, dass wir keine Angst haben und wir gehen jetzt gerade zum Gottesdienst, denn wenn man uns Jesus nimmt, dann haben wir alles verloren. Und so sind die Kirchen voll, sowohl die traditionellen als auch die moderneren Kirchen. Und ein weiteres machen die Gemeinden dort, sie schließen sich zusammen und geben Hilfsmittel weiter an, auch an die muslimische Nachbarschaft. Und das erregt große Neugier und Interesse auch für die christlichen Kirchen. Und so wird die Liebe Christi auch weitergeben außerhalb der Kirchenmauern. Eine besondere Gestalt ist dort hier in Bagdad der Bruder Smith gewesen, also ein Pastor aus England. Der ist jetzt nicht mehr dort, aber er hat zwischen den verfeindeten Gruppen vermittelt, zwischen den Sunniten und den Schiiten dort und den Juden und wer da alles gelebt hat. Das Besondere daran ist, ich dachte, das ist ja eine tolle Sache, was er da machen kann und so, aber ich möchte kurz die Geschichte erzählen, die wir hier in Berlin erlebt haben. Wir in Berlin als Open Doors haben auch unter den Flüchtlingsheimen Befragungen durchgeführt, weil wir gehört haben, dass hier in den Flüchtlingsheimen Christen besonders verfolgt werden und diskriminiert werden. Und das wollten wir dokumentieren und deshalb haben wir die Flüchtlinge befragt. Und als wir in der Gemeinde waren und haben die Flüchtlinge zu uns kommen lassen und haben die Daten aufgenommen, da waren dann auch 2 Leute, zwei Flüchtlinge, die uns dann ihre Geschichte erzählt haben. Und ich habe nochmal nachgefragt, ja, wie habt ihr denn Gott kennengelernt? Der eine war so etwas hier, wie, sah so aus wie er, aber viel jünger und westlich natürlich. Und der hat gesagt, er war ein Mullah aus Bagdad. Ein Mullah aus Bagdad, das ist sowas wie der Papst oder einer der Päpste. Es gibt zwar keinen Papst im Islam, aber eine sehr hohe oder fast die höchste Persönlichkeit im Islam. Und er hatte sich so ein bisschen, er erzählt uns seine Geschichte, er hatte sich so ein bisschen distanziert vom Islam und dann fingen die Träume an. Und er hatte Träume von Jesus, wie er Jesus gesehen hat vor dem Thron Gottes. Und beim ersten Traum dachte er, wer ist das? Am zweiten Tag betete er zu Gott und fragte ihn, zeig mir, wer ist diese weiße Gestalt? Und tatsächlich in der zweiten Nacht kam wieder dieser Traum und da kam die weiße Gestalt auf ihn zu und zeigte ihm die Wundmale. Und da wusste er, dass es Jesus ist. Und in der dritten Nacht bekam er dann von Jesus einen Auftrag, dass er nämlich die gute Nachricht weitergeben sollte unter den Muslimen. Dann fragte er sich, wo und wie kann ich das so machen und ging zu Kirchen in Bagdad, aber keine Kirche hat ihn aufgenommen. Die haben gesagt, alle kennen dich hier, wir können dich nicht aufnehmen, die brennen uns die Kirchen nieder, wenn du hier zu uns kommst. Er ist in 13 Kirchen gewesen, nicht eine hat ihn aufgenommen. Und so ist er dann über die Türkei hier bis nach Berlin geflohen und saß dann hier bei mir am Tisch. Und der hatte dann im Flüchtlingsheim auch Schwierigkeiten, weil er in der Bibel gelesen hat. Neben ihm saß auch einer, der war so einer wahrscheinlich mit einem weißen Turban. Er war ein Sunnit, der erste war ein Schiit und er war ein Sunnit. Und dieser Sunnit sagte, er war Kämpfer gegen Assad. Er hatte uns ein Bild gezeigt, wo er mit seiner Kalaschnikow, sein Brat, da in so einer Pose stand und wie er gegen Assad gekämpft hat. Er ist dann 9 Monate ins Gefängnis gekommen, da ist er fast gestorben, weil man ihn so gefoltert hat. Irgendwie kam er wieder raus. Dann hat er nach einer gewissen Zeit wieder gegen Assad gekämpft, dann kam er wieder ins Gefängnis und dann hat er sich mit den Führern dort, dieser Terrorgruppen unterhalten und er hat wohl nicht so ganz ihren Kurs verfolgt, obwohl er wirklich ein Radikaler war. Aber die haben dann zu ihm gesagt, du bist kein richtiger Gläubiger und man hat ihn isoliert und er wusste, nach einiger Zeit wird man ihn dort wohl umbringen wollen. Und dann hat er einen Hungerstreik eingetreten und ist dann verlegt worden zu den politischen Gefangenen. Und dort fingen dann Träume auch an bei ihm und er sah sich auch in einer Kirche wieder. Und er wusste dann, was es zu bedeuten hat und ist dann geflohen und kam dann auch über die Türkei hier nach Berlin. Das Erstaunliche ist, dass beide Personen saßen bei mir am Tisch und übersetzt wurden sie von einem christlichen Palästinenser. Und wenn man sich vorstellt, was da an meinem Tisch saß, ja, das waren Leute, die hätten sich normalerweise bis aufs Blut bekämpft und hätten sich zu überhaupt keiner Einigung zusammenfinden können. Aber Jesus Christus hat ihr Leben so verändert, dass sie jetzt nun für Christen, also Christen wurden und auch sogar Missionare geworden sind. Also das ist so erstaunlich, was Gott hier tut an Menschen. Es ist nichts zu groß, nichts unmöglich. Gott kann Menschenherzen verändern, wen auch immer und wo und wie auch immer. Noch ganz kurz etwas zur Islamkunde. Wir hören ja oft in den Talkshows, ist der Islam nun friedlich oder ist er aggressiv? Und das kann man etwas besser verstehen, nur ganz kurz dazu, wenn man so ein bisschen was von der Islamlehre versteht. Also es gibt im Islam 3 Autoritäten. Die eine Autorität, das ist der Koran. Die zweite Autorität, das sind die Hadithen, das sind die Schriften von den Aussprüchen Mohammeds. Und die dritte Autorität, das ist der Lebenslauf von Mohammed. Und hier sieht man etwas von dem Lebenslauf und sieht, dass Mohammeds Leben so 2 Phasen hatte, eine in Mekka und eine in Medina. Und die Phase in Mekka, das war seine friedliche Phase, da sind all die friedlichen Verse im Koran entstanden, dass es im Glauben keinen Zwang gibt und so weiter. Und in Medina sind die aggressiven Verse entstanden, über 300, wo es heißt, die Christen umzubringen, die Ungläubigen umzubringen und so weiter. Nun stehen beide so ein bisschen im Gegensatz zueinander und man fragt sich schon, wonach soll ich mich denn nun richten? Hier in Europa hört man gerne auf die friedlichen Verse und in den anderen Ländern, in islamischen Ländern, in Kairo oder in Pakistan oder wo, da hört man mehr auf die aggressiven Verse. Und dort sagen die Lehrer, die späteren Verse heben die früheren Verse auf. sodass also die Aggressiven gelten. Nun muss man bloß sehen, ja, man kann als Muslim denn sich entscheiden, für was man sich nun eigentlich hält oder was man für sich selber als gültig betrachtet. Es wollte damit nur sagen, es ist beides enthalten und es kommt immer darauf an, auf wen hört ein Muslim, an wen schließt er sich an als seinen Lehrer und danach wird sich auch sein Verhalten richten. Ja. Jetzt habe ich noch einen älteren Film, der heute aber noch aktuell ist.
Ich war Mitglied der islamischen Terrorgruppe Diwa Islamic. Unser Ziel war es, einen islamischen Staat zu errichten. 1991 und 1992 meldete ich mich freiwillig bei einer Gruppe von Leuten, die bereit waren, sich selbst in die Luft zu sprengen und gegen die Christen und den Westen zu kämpfen. Wir haben heute eine Generation im Irak, die nicht weiß, was es heißt, in Frieden zu leben. Die ganze Situation ist sehr gefährlich, wirklich gefährlich. Aber trotzdem erleben wir heute Wunder im Irak, echte Wunder. Wir fanden einige Christen, die versuchten, andere zum Christentum zu bekehren. Wir wollten ihre Bücher und Informationen bekommen, um diese Christen zu bekämpfen. Aber ich fing an, die Bibel zu lesen, und ich fand den Inhalt sehr gut. Wenn Terroristen in die Gemeinde kommen, fragst du dich, was passiert wohl, wenn du allein in deinem Büro bist? Werden sie mich töten? Und plötzlich steht dann einer dieser Top-Terroristen vor dir und er fragt nur, wie kann ich Frieden finden? Ich hatte einen Traum von Jesus. Da war ein Ort, an dem alle Propheten standen. Sie waren ungefähr 200 Meter von mir entfernt und saßen auf Pferden. Wer ist dieser Mann? Fragte ich. Das ist Abraham. Und wer ist das? Das ist Jakob. Und wer ist das? Das ist Isaak. Dann fragte ich, wer ist das? Und dann fiel auf, oh, das ist Jesus. Wow, das ist Jesus. Ich war aufgeregt und glücklich. Und als er das Tuch von seinem Gesicht wegnahm, wurde ich mit dem Heiligen Geist erfüllt und fühlte mich so stark und fing an zu rufen, Jesus, Jesus, Jesus. Ich war überwältigt von der Freude und Stärke in meinem Herzen. Und dann musste ich vor Freude lachen. Als ich aufwachte, war mein Kissen nass von Tränen. Ich fragte mich, wie ich Christ werden könnte. Ich fragte einige Freunde und sie erzählten mir von einer christlichen Gemeinde. Daraufhin ging ich zu dieser Gemeinde und fand dort zwei Männer. Sie beteten für mich und ich kam zum Glauben an Jesus. In letzter Zeit, den letzten 4 Monaten, tauften wir 6 von diesen Leuten. Unsere Gemeinde besteht jetzt hauptsächlich aus neuen Mitgliedern. Das bedeutet, dass Gott die Gemeinde erneuert. Mein Herz ist voller Liebe für Muslime, weil sie wirklich gute Menschen sind. Aber sie haben keine Liebe in ihren Herzen. Sie sind total leer. Sie wissen nichts über Gott. Sie brauchen die Wahrheit. Sie brauchen echte Liebe.
Ja, das ist das Erstaunliche, dass Gott gerade im Augenblick im Nahen Osten durch Zeichen und Wunder und durch Träume und Visionen wirkt. Es kommen, ich sagte es vorhin schon, wirklich viele Menschen durch Träume und Visionen zum Glauben. Und das sind keine Einzelfälle. Ich könnte jetzt einen ganzen Tag darüber erzählen, von den vielen Geschichten, die ich gehört habe, wie sich Jesus eben zeigt. Hier möchte ich noch kurz zu Syrien kommen. Syrien ist ein Land, das bis vor 6 Jahren selbst noch Flüchtlinge aufgenommen hat. Der Bürgerkrieg hält an. Es gibt über 300 oder bis 500.000, sagen manche, Tote. 12 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Und Es ist kein Ende abzusehen. Ringsherum zerfallen auch andere Staaten. Und es gibt etwa, wie gesagt, 12,5 Millionen Flüchtlinge, die im ganzen Raum sich irgendwo von einem Ort zum anderen bewegen müssen. Hier sind die Städte kurz, in denen viele Christen gelebt haben. Aber es besonders herauszuheben sind hier Aleppo, Homs und Damaskus. Raqqa ist in die Hand des IS gefallen und auch die anderen, viele anderen Städte ebenfalls. Aber inzwischen hat sich das ja wieder verändert. Ich habe im Internet einmal so ein Beziehungsgeflecht gefunden, damit man mal sieht, wer ist eigentlich in Syrien beteiligt. Und da sieht man, das ist Russland, Türkei, USA, Israel, saudischen Golfstaaten, Katar und der Iran. Und man könnte noch China und die EU dazu nehmen. Und dann in der Mitte ist hier Assad und er wird bekämpft von den freien syrischen Rebellen. Dann gibt es noch die Libanon-Sunniten, die Libanon-Schiiten, den IS, die Muslimbrüder, die Hamas, Al-Qaida und Al-Nusra und verschiedene andere. Ein Bekannter von dort sagte mir, es sind über 300 Gruppen, die für oder gegeneinander kämpfen. Insofern ist die Lage sehr unübersichtlich und man weiß gar nicht genau, wie so ein Friede hier funktionieren soll. Also ein sehr kompliziertes Geflecht. Hier sieht man einmal ungefähr, wie die Geländegewinne bis vor kurzem noch waren. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade immer noch so ist, aber hier, das sind Assads Geländegewinne. Hier oben sind die Kurden, die hier einen Gürtel zur Türkei schließen wollten, was die Türkei jetzt auf jeden Fall verhindern will. Die will überhaupt jede kurdischen Gebiete hier auflösen. Und das ist besonders kompliziert mit der Türkei. Sie ist NATO-Mitglied und gleichzeitig unterstützen wir auch die Kurden. Also hier gibt es verschiedene Interessenskonflikte. Ja, das Ausmaß der Zerstörung in Syrien ist immens. Durch die vielen Heckenschützen und Scharfschützen, also weil die auf Menschen schießen, hat Assad dann auch Fassbomben eingesetzt und die haben eine verheerende Wirkung und zerstören viel und viele zivile Opfer sind eben darunter. In Homs kämpfen drei Gruppen gegeneinander und leider sind auch Christen in einem Viertel dort auch und hoffen, dass sie da irgendwie überleben können. Wir haben hier bei uns in Europa auch Bombenanschläge gehabt. Da muss ich vorstellen, dort gehen ständig jeden Tag diese Bomben hoch und das ist Alltag dort. Also wie Menschen sich daran gewöhnen können, ist schon schwierig. Die Zahl der Geschädigten ist schon enorm und auch das Ausmaß eben der Zerstörung. Die Muslime haben gesagt, wir haben die Sonnabendsleute vertrieben, jetzt seid ihr Sonntagsleute dran. Und die Christen sagen, für uns ist das wie die Apokalypse, also wie das Ende der Welt, wenn man das Ausmaß auch der Zerstörung und die Gräueltaten sieht und hört. Ich möchte davon gar nichts weiter sagen, aber das ist unbeschreiblich. Auch was an Kindern, an Gräueltaten dort verübt wird, kann man sich gar nicht vorstellen. Als ich dort an der Grenze zu Syrien war, bin ich hier auf dieses Ehepaar oder die kamen zu uns und sie haben uns berichtet, dass sie in Aleppo noch Kinder- und Jugendarbeit machen. Und sie stehen immer vor der schweren Entscheidung, sollen wir bleiben oder sollen wir fliehen? Und sie haben gesagt, solange wir können, bleiben wir da. Und sie haben sehr viel Zuversicht ausgestrahlt. Und das ist auch die große Frage, vor der viele Bischöfe, Pastoren, aber auch normale Gemeindemitglieder stehen. Nämlich, sollen wir fliehen oder haben wir einen Auftrag und sollen hier helfen? Und viele Bischöfe wünschen sich, dass die Gemeinde noch bleibt. Sie gibt es seit über Jahrhunderten da. Wenn die Kirche dort nicht mehr sein wird, dann ist das schon sehr schwierig dort. Denn die Absicht vom IS und den islamischen Gruppen ist, alle Christen sollen vertrieben werden. Und ja, das ist ein Problem dort. Hier oben ist nochmal Aleppo, hier ist Homs, hier Damaskus. Wir kamen damals von Beirut nach Sakhle. Und hier ist die Beka-Ebene und in der Beka-Ebene sind 1 Million Flüchtlinge. Und der ganze Libanon hat nur 4 Millionen Einwohner und das ist schon ein Problem. Hier sieht man die UNHCR-Zelte und wer keins abbekommt oder dort nicht hinein will, der baut sich selber eine Notunterkunft. Das UNHCR, das klingt ja wie eine neutrale UN-Organisation, ist aber sehr parteiisch, denn dort arbeiten sehr viele Muslime und viele Christen gehen nicht in die UNHCR-Zelte oder in dieses ganze Gebiet und lassen sich auch nicht versorgen, weil sie sagen, hier werden wir weiter diskriminiert und auch verfolgt in den Zelten, auch wenn es UNHCR ist. Das sollte man hier bei uns auch mal wissen, dass es das UNHCR keineswegs unparteiisch und neutral ist. Dort hier alles ist sehr einfach dort für die Flüchtlinge, das ist schon eine Luxuswohnung. Wir unterstützen oft mit diesen Öfen, die wir hier hineinbringen in die Zelte und Wohnungen. Das ist schon eine Luxuswohnung. Und so sieht eine durchschnittliche Familie aus. Viele Kinder dort, überhaupt im ganzen Nahen Osten ist die Hälfte der Bevölkerung unter 25, sind alles sind Kinder oder Jugendliche, also sehr kinderreich. Das ist auch ein besonderes Merkmal. Wenn man dann in die Zelte kommt und die Kinder sind einem ganz nahe, dann bewegt einen das schon. Also mich hat das schon bewegt, wenn man ihnen so richtig gegenüber ist und sich fragt, was wird einmal aus ihnen? Die sind jetzt 5, 6 Jahre in diesen Zelten, haben keine richtige Schulausbildung und wachsen hier in dieser Situation auf. Und das ist schon sehr hart für die Kinder, für die Familien dort. Und mich hat es sehr bewegt. Es sind über 100.000 Kinder dort, allein in der BK-Ebene dort in diesen Zelten. Und sie haben keine richtige Zukunft eigentlich vor sich, wenn da nicht bald eine grundlegende Änderung passiert. Zu uns kam dann Schwester Anni, eine Ordensschwester. Sie sagte, alles ist gut. Und wir fragten, was ist hier gut? Ja, und sie hat gesagt, für diese Situation haben wir seit Jahrzehnten gebetet, die jetzt eingetreten ist. Viele Muslime kommen zum Glauben an Jesus, weil der größte Missionar, das ist jetzt der IS. Der IS ist in seiner Grausamkeit so abstoßend, auch für Muslime, dass viele sich nun dem Christentum zuwenden. Und ich war dort in der Gemeinde und habe an einem Sonntag, ich gehe mal hier schnell weiter, ist dort in Sachel in der Baptistengemeinde, dort kam mal am Vormittag, war für Christengottesdienst, am Nachmittag für Muslime. Ich dachte, es ist schon toll, dass für Muslime ja Gottesdienst ist. Aber im nächsten Jahr schon habe ich gehört, dass dort busweise Muslime hergebracht wurden zum Gottesdienst, weil so viele Muslime sich dem Christentum zugewandt haben. Es sind große, große Zahlen. Man kann wirklich fast auch von einer Erweckung, da bin ich zwar noch ein bisschen vorsichtig, aber kann fast von einer Erweckung dort reden. So sieht das dort aus. In der Woche ist in diesem kleinen Raum Unterricht für die wenigen Kinder, die das Vorrecht haben, hier Ersatzschulunterricht zu bekommen. Und das ist dann die Zukunft. Welche Zukunft? Das ist immer die Frage für die. Das Besondere ist, wenn wir Hilfsmittel weitergeben, Lebensmittel und so, ist immer eine Bibel und christliches Material dabei. Und das ist für Muslime das erste Mal, dass sie was vom christlichen Glauben erfahren. Und das übt eine wirkliche, nachhaltige Wirkung auf diese Familien aus. Und deshalb kommen auch so viele dann in die Gottesdienste. Die kleine Gemeinde dort in Sachel hat nur 80 Mitglieder, aber sie sorgt dort 1600 Familien mit allem Lebensnotwendigen. Und so sieht das praktisch aus. Hier die Spendenmittel, die wir hier sammeln bei uns, die kommen zur Gemeinde und die Gemeinde packt dann hier diese Pakete aus. Das ist eine Ration, die für eine Familie eine Woche reichen muss. Und hier ist die Gemeinde dabei, alles in Tüten abzupacken. Und dann wird es zu den Familien gebracht. Und das verändert dann ihr Leben, wenn sie dann etwas von Gott erfahren und von der Nächstenliebe. Im Grunde ist es dann auch, was für mich besonders beeindruckend war, wir haben ja viele Familien besucht. Wenn man in ein muslimisches Zelt geht, dann merkt man gleich, das sind Muslime, weil sie keine Hoffnung haben, weil für sie alles trostlos und hoffnungslos war. Kommt man in derselben Situation zu einem christlichen Zelt, zu Christen, die in genau derselben Situation sind, sie haben Hoffnung, sie haben Zuversicht, sie haben eine ganz andere Haltung. Das war für mich bei diesen Besuchen auch ganz besonders beeindruckend. Das ist jetzt schon die Aufforderung, die man sich auch merken kann, wofür man besonders beten kann. Das Gebet ist enorm wichtig. Ich bringe noch eine kurze Geschichte und dann kommt nur noch ein kleiner Videobeitrag. Also die kurze Geschichte: Im Libanon haben wir übernachtet in einem christlichen Seminar. Und die Leiterin dort hat mir eine Geschichte erzählt und die möchte ich euch kurz weitergeben. Ein Mohammed, ein Muslim, kommt zu einem Pastor dort von einer christlichen Gemeinde. Der sagt, du Pastor, Ich habe gehört, ihr sollt einen Gott haben, der Gebete erhört, der auch lebendig ist, der richtig lebt. Aber ich glaube das alles nicht so richtig, sagt der Pastor. Ja, und? Dann sagt er, ja, ich möchte das testen. Ich möchte es erfahren, ob es wirklich den Gott gibt, der Gebete erhört. Sagt der Pastor, naja, was soll ich machen? Sagt er, ich bleibe an deiner Seite und guck, ob ich das wirklich so beobachten kann, dass euer Gott Gebete erhört. Gut, sagt der Pastor, ich weiß zwar nicht, was passieren wird, aber du kannst an meiner Seite bleiben. Im Laufe der Zeit kommt dann eine junge Frau zu dem Pastor und sagt, sie kommt vom Frauenarzt und der hat festgestellt, dass das ungeborene Kind in ihrem Bauch keine Herztöne mehr von sich gibt. Und sie war schon bei einem zweiten Frauenarzt, auch der hat nichts gehört. Und sagt die junge Frau, bitte bete für mich, Pastor, du bist meine letzte Hoffnung. Der Pastor betet für die junge Frau und danach sind die Herztöne wieder da. Das beeindruckt den jungen Mann Mohammed so stark, dass er sagt, jetzt habe ich gesehen, dass euer Gott Gebete erhört. Wie kann ich Christ werden? Er wird Christ, er kriegt Schwierigkeiten, er landet im Gefängnis in einer dunklen Zelle mit 8 bis 10 anderen Mitgefangenen und sitzt dort. Und als dort Gebetszeit ist, fängt er an, wie die anderen auch zu beten, dort mit den anderen Muslimen. Und als er wieder aufsteht, kommt ein anderer Mitgefangener auf ihn zu und sagt, ich bin Imam. Sag mal, Mohammed, warum betest du denn so und nicht so wie wir? Und sagt er, nein, ich habe den Gott der Christen kennengelernt, der Gebete erhört. Das interessiert nun den Imam auch. Und er sagt, wir haben ja hier viel Zeit in der dunklen Zelle. Erzähl mir mal was über den christlichen Glauben. Und er fragt ihn auch Löcher in den Bauch. Und an einer bestimmten Stelle sagt dann Mohammed, du, ich kann dir nicht weiterhelfen. Ich bin selber gerade Christ geworden. Ich kenne mich in der Bibel nicht so gut aus. Aber wenn ich eine Bibel hätte, dann könnte ich dir mehr erklären. Da fällt ihm ein, ich habe doch einen Gott, der Gebete erhört. Also er geht in die Mitte der Zelle, kniet sich nieder und betet laut, Herr, schenk mir jetzt eine Bibel, damit ich dem Imam etwas von dir erzählen kann. Ein Risikogebet ist das. Und als er wieder aufsteht, kommt ein anderer Mitgefangener auf ihn zu, sagt, ich bin orthodoxer Christ, ich habe hier eine Bibel, bitte sehr, kannst du haben. Das wiederum beeindruckt den Imam so stark, dass auch er zum Christen wird. Und nachdem sie wieder freigelassen werden, gründen sie eine kleine Untergrundgemeinde da. Also es ist sehr interessant, wie Gott auf verschiedene Weise hier wirkt. Und auch wir sollten dadurch ermuntert werden, das Gebet viel öfter in unser Leben mit einzubeziehen und darauf zu vertrauen, dass Gott wirklich die Gebete hört. Jetzt kommen wir zum letzten Clip kurz. Der ist zwar nicht aus der im Nahen Osten, aber aus der islamischen Welt.
Ich schlief gerade in dieser Position, als diese Leute hereinkamen und mich angriffen. Sie haben mit einer Art Machete auf mich eingeschlagen und mich zuerst hier im Gesicht und dann hinten am Hals getroffen. Ein Beamter kam nach dem Angriff auf mich zu, denn Indonesien ist ein Rechtsstaat. Und er sagte zu mir, wie wäre es, wenn Sie den Rechtsweg gegen die Attentäter einschlagen und diese Leute anzeigen? Ich möchte aber nicht, dass Sie bestraft werden. Meine Strafe ist Liebe. Man soll diese Leute nicht einfangen. Es war nicht genau bekannt, wer alles hinter der Attacke auf mich stand. Meine Pflicht aber ist es, ihnen zu vergeben. Wenn diese Leute zu mir kommen, spreche ich ihnen Vergebung aus. Ich habe nur gebetet, dass sie sich bekehren. Aber später habe ich gehört, dass sich als Folge des Angriffs viele Menschen bekehrt haben. Das tröstet mich. Das Gesetz in mir ist, diese Leute zu lieben. Und wenn wir unseren Wert neu im Herrn Jesus gefunden haben, dann könnt ihr gewiss für uns alle dort beten, dass wir zurückfinden zur ersten Liebe. Ja, diese erste Liebe und die Vergebung, von der auch Martin Luther gesprochen hat.
Untuk kembali kepada kasih yang mula-mula itu ketika seperti Martin Luther.
Ich denke, man vergisst diese göttliche Liebe. Die Menschen im Westen sind dabei, sie zu vergessen.
Orang Barat
denn ihr lebt schon in der Zeit des Wohlstands. Liebe Glaubensgeschwister im Westen, bitte kehrt zur ersten Liebe Gottes um.
Ja, bin nur am Ende angekommen. Wer sich mit dem Dienst von Open Doors und mit unseren Geschwistern besonders verbinden will, der kann es, indem er hier einfach die Karte ausfüllt, am Büchertisch in die Box wirft. Dann bekommt man kostenlos unser Monatsmagazin und man kann dann für unsere Geschwister mitbeten und hat somit schon einen ersten Teil getan, was man für sie tun kann. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Ich möchte mit